Ja, kann sein, wir werden sowieso abgehört.
Natürlich.
Ja, na klar.
Ja, aber sicher werden wir abgehört. Wir machen nämlich Hörfunk.
Ja, das sowieso. Naja.
Nummer 186, Fähnchen im Wind. Hallo und herzlich willkommen zum 146. Komport, den ich am heutigen ersten verschneiten Tag des Jahres 2009, nein, stimmt nicht, im ersten verschneiten Tag des Dezembers, wie auch immer, jedenfalls aufgenommen habe.
It is 14, 52.
Und by the way, der 18. Dezember, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wie gesagt, es ist verschneit. Gerade jetzt hier schneit's. Deswegen ich das Intro auch mal ein bisschen woanders aufnehme als sonst. Aber egal. Inhaltlich gibt's heute ganz, ganz, ganz viel Politik. So viel Politik, dass ich im Nachhinein festgestellt habe, ich hätte da auch drei Teile Politik schnitzen können. Habe ich aber nicht und nun ist eh zu spät. Und natürlich ein bisschen Tech und auch sogar ein bisschen was Space-Meldiges. Nämlich ein Stück Space-Meldung. So, und, wir sind hier übrigens nicht beim Hörfunk, wollte ich nochmal erwähnen. So, und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, ist dann übrigens Teil 3, Tech und Space steht hier, stimmt aber gar nicht. Also nicht nur, weil da ist eine riesengroße Mafia-Ecke drin. Dann ist da ein bisschen was an Tech und eine Meldung Space. Die Meldung, die nämlich nicht mit dabei ist, die zweite, dass nämlich demnächst eine Soyuz-Kapsel startet. Mit Expedition 22 ist das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Die habe ich im Podcast nämlich gar nicht erwähnt. Aber hier jetzt. Kalik, minus 3 Grad, partly sunny soll es sein. Das kann ich nicht bestätigen. Cold greetings, das Cold kann ich bestätigen. Und zwar cold ist es minus 3, die sich anfühlen wie minus 7 oder minus 11. Wind macht 11 bis, was waren es, 26 km/h aus dem Northeast. Und nachdem es hier im Moment auch gerade Schnee von oben runter rieselt, habe ich beschlossen, das iPhone in der Tasche verschwindet und dafür mein Touch-iPod, der ältere, mal wieder das Outline übernehmen darf. Nachdem ich eben nochmal quer geguckt habe, ob ich irgendwelche Meldungen drin hatte, seit ich losgefahren bin und feststellen konnte, nö, sieht nicht so aus. Schwupp. Nehmen wir doch den Touch-iPod. Weil sollte der irgendwie sich vom Schnee beeinflusst fühlen, ist das nicht ganz so schlimm. So, ach ja, da bin ich übrigens wieder. So, dann fangen wir mal an. Es geht los in der Mafia-Ecke. In der Mafia-Ecke gibt es eine Meldung, die ich eigentlich letzte Woche schon im Podcast hätte bringen können, weil die mir nämlich schon über den Weg gelaufen ist. Aber Heise hatte die halt erst am Freitag. Die Bundesregierung hat nämlich keine verfassungsrechtlichen Bedenken, dass über das geplante internationale Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA, hinter verschlossenen Türen ohne direkte Beteiligung von Volksvertretungen wie dem EU-Parlament verhandelt wird, geht aus der veröffentlichten Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linken hervor. Bei den Verhandlungen sei die Bundesregierung über die EU-Kommission sowie die jeweilige EU-Ratspräsidentschaft vertreten. Sie habe an den bisherigen Runden auch als Beobachter direkt teilgenommen. Auf Bedenken, dass die Gespräche über die Vereinbarung zur Bekämpfung der Produktpiraterie der Geheimhaltung unterliegen, obwohl ACTA vermutlich weitreichende Folgen für die Politik der EU-Mitgliedstaaten haben dürfte, geht die Bundesregierung nicht direkt ein. Sie verweist allein darauf, dass die Kommission über den Fortgang der Verhandlungen auf der Webseite der für den Handel zuständigen Generaldirektion informiert und Anhörungen der beteiligten Kreise durchgeführt habe. Und zwar beteiligte Kreise im Sinne von die Medienmafia. Na, beteiligte Kreise im Sinne von den Leuten, die da tatsächlich betroffen werden, haben ja irgendwie keine Informationen. Überhaupt noch gar nichts stattgefunden. Weiter versichert sie, dass eine Einflussnahme insbesondere über einen Sonderausschuss des Vertrages über die Arbeitsweise der EU erfolge. Auch der Bundestag werde umfassend unterrichtet. Zudem gehe man davon aus, dass das fertige Abkommen neben Brüssel auch die Mitgliedstaaten ratifizieren müssten. Eine Übereinkunft jenseits der einschlägigen UNO-Gremien wie der Welthandelsorganisation WTO oder der Weltorganisation für geistige Umnachtung, geistiges Eigentum WIPO, wird nach Angaben der Bundesregierung angestrebt, weil die Verhandlungspartner der Auffassung sind, dass durch ein eigenständiges Abkommen zwischen interessierten Staaten ein weiterreichendes Schutzniveau zu erreichen ist. Für Deutschland werde aber keine Änderung der derzeitigen Rechtslage angestrebt. Auch bestehende europarechtliche Regelungen wie die Festlegungen zur Haftung von Providern in der E-Commerce-Richtlinie sollten durch ACTA nicht beeinträchtigt werden. Der Aufnahme einer Three-Strikes-Regelung mit Sanktionen bis hin zum Kappen von Netzanschlüssen bei wiederholten Urheberrechtsverstößen wie bei der jüngsten Verhandlungsrunde auf der Agenda stand, will sich die Bundesregierung nach eigenen Angaben widersetzen. Ach, da schon, ja? Vergesst es. Schwarzgeld lehne Internetsperren bei möglichen Copyright-Verletzungen als den falschen Weg zur Bekämpfung dieser Verstöße ab, heißt es in dem Bescheid. Man werde sich für diese Position nötigenfalls auch bei den Debatten über ACTA einsetzen. Als keinesfalls ungewöhnlich schätzen auch EU-Diplomaten die Geheimniskrämerei rund um das anvisierte Abkommen ein. Ein Vertreter des von Berlin angeführten Sonderausschusses sagte dem Politikdienst EU Observer, dass entsprechende internationale Handelsabsprachen letztlich von nationalen Parlamenten immer nur als Ganze angenommen oder zurückgewiesen werden könnten. Er räumte aber auch ein, dass etwa die Hälfte der 27 EU-Staaten davon ausgehe, dass mehr Transparenz bei ACTA das öffentliche Vertrauen stärken würde. Es würde überhaupt erstmal dazu führen, dass es Vertrauen geben könnte, aber ja. Momentan sei das gesamte Thema derart infiziert durch Gerüchte und Spekulationen, dass es an der Zeit sei, einige der Mythen über das Abkommen zu beerdigen. Die EU-Verhandlungsführer könnten auf jeden Fall nicht einfach den Wünschen ihrer US-Kollegen nachkommen, wenn diese nicht mit dem europäischen Recht vereinbar seien. Zuvor hatte die Brüsseler Kommission Bauchschmerzen wegen einiger von Washington angesprochener Punkte geäußert. Nichtregierungsorganisationen, Bürgerrechtsvereinigungen und Blogger aus aller Welt wie der AK Daten, der Chaos Computer Club, die Electronic Frontier Foundation oder La Quadrature du Net haben sich unterdessen in einem offenen Brief an das EU-Parlament und die europäischen Verhandlungsführer gewandt. Sie befürchten, dass das Abkommen europäische Innovationen im einheitlichen digitalen Markt massiv behindern werde. Gleichzeitig würden Grundrechte und Demokratie maßgeblich untergraben. Besonders besorgniserregend sei, dass dem EU-Parlament der Zugang zu den Verhandlungsdokumenten verwehrt worden sei, während die US-amerikanische Industrie nach Unterschrift von Vertraulichkeitsklauseln vollständigen Zugriff erhalten habe. Die Unterzeichner fordern die Abgeordneten auf eine Veröffentlichung des aktuellen Vertragsentwurfs zu drängen. Ja. Dann gibt es da noch eine rasche Aussage. Vor dem Kölner Landgericht mussten nämlich der Hamburger Anwalt Clemens Rasch und ein Kollege aussagen. Das hatte ich irgendwann vorher auch schon mal in einem Podcast. Das ist mir nur nicht mehr rechtzeitig über den Weg gelaufen. Und Raschs Kanzlei gehört nämlich zu den emsigsten Abmahnern im Bereich File-Sharing. Da ging es um das Geschäftsmodell Massenabmahnung. Autobahn. Und insbesondere um die Frage, ob die Anwälte für ihre Auftraggeber überhöhte Gebühren geltend machen würden. Es wird nämlich bezweifelt, dass etwa die Musik- und Filmindustrie bzw. die von ihr beauftragten Firmen wie DigiProtect tatsächlich von den Anwälten die Kosten in Rechnung gestellt bekommen, welche bei den Abgemahnten eingefordert werden. Diese Frage ist insofern wichtig, als grundsätzlich von einem Abgemahnten nur die Anwaltskosten verlangt werden dürfen, die auch der Abmahner als Auftraggeber des Anwalts letztlich selber bezahlt. Und jedenfalls meint der Zeuge Rasch, das nicht behauptet zu haben, dass sowas passieren würde. Er soll eingeräumt haben, dass im Falle eines Vergleichsschlusses mit dem Abgemahnten, zum Beispiel Zahlung einer Pauschale von 400 Euro, die an sich weitergehenden Kosten mit den gern im Schreiben gewunken wird, gegenüber den Rechteinhabern nicht mehr geltend gemacht würden. Die Differenz zwischen dem an sich mickrigen Vergleichsbetrag und den rechnerischen Anwaltskosten von teilweise mehreren tausend Euro versickert also mal eben im Sand. rasch soll erklärt haben, hierüber würden dann immer individuelle Vereinbarungen geschlossen. Jedenfalls kann man jetzt ziemlich sicher sein, dass die Medienmafia keinesfalls die Millionenbeträge an Anwaltsgebühren erstattet, die sie sich eigentlich aus den Abmahnungsschreiben ergeben würden. Allerdings führt das dann auch dazu, dass sich dann nur die Frage stellt, wieso die im Einzelfall verklagten Abgemahnten dann plötzlich exorbitante Summen zahlen sollen. Weil der Scherz dabei ist, dass bei der Klageerhebung dann auf einmal mit gigantischen Summen gedroht wird, aber die Erhebung einer Klage nicht plötzlich die Kosten verursachen sollte. Na, die Kosten sind entweder sowieso da, dann hat die Medienmafia die vorher schon zu bezahlen, oder die Kosten sind nicht da, dann hat die Medienmafia die auch nicht zu bezahlen. Na, schlicht und ergreifend. So, dann hatte ich ja letzte Woche über die im Kinofilmerin berichtet. Da gab es in Buzzoutlaut 1124 die Meldung, die 24-Jährige, die für rund 3 Minuten Filmen im Kino verhaftet wurde, wird jetzt doch nicht angeklagt, weil die Filmfirma oder der Kinobetreiber dann doch eingesehen hat, dass das keinen Sinn macht, darauf zu drängen, dass die angeklagt wird, weil wenn sie nämlich dann angeklagt wird, dann kann man sich irgendwie an einem Finger ausrechnen, dass das niemandem gefallen wird. Und dass sie dann zwar vielleicht irgendwie verurteilt werden könnte, eventuell, aber damit hat sich dann die Filmfirma sowas von ins eigene Knie geschossen. Ich meine, das hat sie mit der Meldung bisher schon, also von daher, ja. Dann war mir auch irgendwo über den Weg gelaufen ein GEMA-Urteil. Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, GEMA, der liegt ein Urteil des BGH schwer im Magen, zu dem der zuständige erste Zivilsenat in Karlsruhe vor kurzem die Begründung veröffentlicht hat. Laut der bereits im Juni gefällten Entscheidung ist die Verwertungsgesellschaft nicht dazu berechtigt, die Rechte ihrer Mitglieder bei der Nutzung von Musikstücken in Werbespots etwa im Internet wahrzunehmen. Und da meinen die Richter, das aus der derzeitigen Fassung des Berechtigungsvertrages der GEMA rauslesen zu können. Was dann dazu führt, dass man also in Werbespots Musik einsetzen können soll, ohne dafür an die GEMA Kosten abdrücken zu müssen. Und da ist die GEMA naturgemäß nicht begeistert drüber. Die GEMA will ja alles an Geld. Aus Sicht der Urhebervertretung widerspricht das Urteil nicht nur der bislang von allen Beteiligten anerkannten Praxis, sondern auch den Interessen der GEMA-Mitglieder und des Marktes. Der Beschluss werde den Anforderungen aller Beteiligten nicht gerecht, moniert der Vorstandsvorsitzende der Verwertungsgesellschaft, Harald Heker. Die GEMA werde sich daher zum einen an die betroffenen Berechtigten wenden, wegen einer Genehmigung der in der Vergangenheit erfolgten Lizenzierung von Songs in Film- und Tonreklame wenden. Zum anderen werde man verschiedene Optionen prüfen, um schnellstmöglich wieder eine effektive Rechtewahrnehmung im Werbebereich zu gewährleisten. Blob. Sie wollen also zu gut Deutsch die Rechte ausdehnen, die sie haben. Ist so das, was da einfach mal drin steht. Entschieden trat Heker zugleich Behauptungen entgegen, Musik sei aufgrund des Richterspruchs umsonst in Werbung einzubauen. Vielmehr ist dem GEMA-Chef zufolge jede entsprechende Nutzung weiterhin nach dem Urheberrechtsgesetz angemessen zu vergüten. Ja, nur dass das nicht die GEMA entscheidet, was angemessen ist, sondern das entscheidet im Zweifelsfall der Künstler selber. Dehe. Aber ja, also da gab es ein Urteil und mal gucken, was da noch rauskommt. Dann Vibo-Vollzug. Die EU-Kommission freut sich darüber, dass inzwischen alle Mitgliedstaaten die lange umkämpften Internetverträge der Weltorganisation für geistige Umnachtung in nationales Recht umgesetzt haben, hat der Binnenmarktkommissar Charlie McCreepy verkündet. Der hat dann auch von einem bedeutenden Tag geschwafelt. Die EU, ihre Nationalstaaten und die WIPO hätten gemeinsam ihren Glauben in das internationale System zum Schutz des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte unter Beweis gestellt. Ja, was für ein Bullshit. By the way, it's snowing. Ich bin ganz froh darüber, dass ich jetzt das Touch in den Fingern halte. Weil das Touch, das hat zumindest keine Lautsprecher, die es ausschalten könnte. Ja, die Verträge stammen nämlich schon von 96 und Ziel war es, die Rechte der Urheber, ausübenden Künstler und Hersteller von Tonträgern im digitalen Zeitalter zu stärken. Vor allem, weil man ja im digitalen Zeitalter noch so viele Tonträger braucht, insbesondere wenn man die dann übers Internet kauft, die Musik. Na, Tonträger, ein Bit. Aber ja. Dann das Abendblatt, das kostet jetzt. Lokal- und Regionalberichte sowie Archivmaterial kosten im Internet bei abendblatt.de künftig Geld. Seit dem heutigen Dienstag stellt der Vertrag Axel Springer beim Zugriff auf einen Teil des Internetsangebotes das zum Hamburger Abendblatt gehört, eine monatliche Abonnementgebühr von 7,95 Euro über den Bezahldienstleister Click and Buy in Rechnung. Wer schon ein Abo abgeschlossen hat, kommt da allerdings trotzdem noch ran. Und wer in der Lage ist, seinen Browser als Googlebot zu tarnen, kommt auch ran. Na, also, ja. Oder anders ausgedrückt, Google darf den ganzen Quatsch weiter indizieren, wo doch Google der Teufel sein soll oder irgendwie sowas ähnliches. Aber ja. Es ist aussichtslos, spotten Experten. Es ist selbstmörderisch, argwöhnt die Konkurrenz. Es ist unverschämt, denken die Nutzer. Und doch werden wir es tun, schreibt der stellvertretende Chefredakteur Matthias Iken im Blatt und Internets. Wir wagen, Werthaltiges im Netz künftig nicht mehr zu verschenken, sondern zu verkaufen. Wo ist denn der Wert? Wo ist der Wert? Ihr wollt doch, dass die Leute euren Papierquatsch kaufen. Dann macht Teaser. Oder macht Meldungen, die überhaupt irgendjemand haben will. Aber hey. Ja. Es sei eine jahrtausendealte Grundkonstante jedes wirtschaftlichen Handels. Dass sie überhaupt erklärt werden müsse, zeigt nach Ekens Auffassung, wie kollektiv die Sicherungen in der vermeintlichen NEF-Economy herausgeflogen sind. Die im Internet vorherrschende Freibier-Mentalität schade nicht nur den Anbietern, sondern der gesamten Webwirtschaft, meint Eken. Wer Qualitätsjournalismus zum Nulltarif will, will keinen Qualitätsjournalismus. Was für Qualitätsjournalismus? Das ausgerechnet eine Springerpfeife von Qualitätsjournalismus faselt, ist auch schon putzig. Aber hey, und auf einmal macht es auch Sinn, dass Zensursula ihr "Wir brauchen aber Kinderporno-Filter-Zensur" auf ihrer eigenen Homepage bzw. der Ministeriums-Homepage rumstehen hatte. Aber ja, Medien seien zudem mehr als bloße Abspielstationen von vielfältigen Inhalten, sondern auch Mittler von Informationen zwischen Menschen. Ja, Eken bezeichnet es als Webfehler im Netz. Kann man auch als Webfehler im Netz lesen, dann wird es besonders putzig. Dass verpasst worden sei, dort auch Geld zu verdienen. Nee, das liegt im Zweifelsfall daran, wie es entstanden ist, dass es nämlich Leute aufgebaut haben, die das kostenlos gemacht haben. Und dann kamen irgendwelche kommerziellen Pfeifen vorbei und waren der Meinung, sie könnten damit Geld verdienen. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt gerade sind. Aber ja. Ja, so viel dazu. Dann gibt es in Neuseeland, die neuseeländische Regierung hat dann wieder mal die Three-Strikes-Regelung zurückgebracht. Der Bill 92a, der bis vor, lasst mich lügen, einem halben Jahr existierte und dann schon verstorben ist, er ist jetzt wieder da und besser als vorher, neuer und großartiger. Und zwar, wenn irgendjemand in deinem Haus angeklagt wird, beschuldigt wird, dreimal Raubmord kopiert zu haben, auch wieder ohne, dass das bewiesen wird, eine Anschuldigung reicht, dann verliert dein gesamter Haushalt des Internets für 6 Monate und oder darf 15.000 neuseeländische Dollar Strafe zahlen. Vorher gab es lebenslangen Internetentzug. Oder hätte es gegeben. Die große Veränderung im Gesetz ist die Gelegenheit für eine Counter-Notice, falls man glaubt, die Beschuldigung wäre falsch. Dieses veränderte Gesetz, das ist immer noch total falsch, aber immerhin. 2 wichtige Fehler macht das Gesetz nämlich immer noch. Alles via Boing Boing, by the way. Angenommen, deinen Internetzugang wegnehmen wäre ja nur eine Bestrafung für Raubmord kopieren. Selbst wenn du schuldig sein solltest, Raubmord kopiert zu haben, deine Familie aus dem Netz zu treten, ist als Bestrafung nur irgendwie deutlich unangemessen. Außerdem ist das Internet ja immer mehr zu einem Verdienstmöglichkeit geworden. Und unsere Beteiligung an Bürgerrechtsgeschichten, unsere Geschäfte mit der Verwaltung, Education, was ist denn Education auf Deutsch? Schulung, Ausbildung und unsere Verbindungen in unsere Community und Familien. Oder anders ausgedrückt, das Internet wegzunehmen, Internetzugang wegzunehmen, nimmt eben nicht nur die Möglichkeit weg, Raubmord zu kopieren, sondern es nimmt deinen Kindern die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben zu machen. Es könnte dich deinen Lebensunterhalt kosten, es könnte dich davon ausschließen, überhaupt an irgendwelchen Bürgerrechtsgeschichten teilzunehmen, wie an Parlamentsanhörungen, lokalen Initiativen etc. und so weiter. Und deine Fähigkeit, mit der Regierung oder mit Regierungsservices zu interagieren. Und außerdem ist es fundamental Unrecht, einen gesamten Haushalt für die Taten einer Person zu bestrafen. Und, das ist noch nur der erste Punkt, zweitens, es enthält keine wirklichen Strafen für Falschbeschuldigungen. Jetzt wird es doch ernsthaft kalt an den Fingern. Frühere Internet-Copyright-Initiativen wie Notice-and-Takedown-System haben auch keine Maßnahmen vorgesehen, um Falschanschuldigungen zu bestrafen. Wo die doch abwesend sind, da können natürlich dann irgendwelche Firmen und andere Rechteinhaber hingehen und einfach mal irgendwen beschuldigen, Raubmord kopiert zu haben. Beweisen muss man es ja nicht mal. Und selbst wenn man dann das Gegenteil beweist, dass man nicht Raubmord kopiert hätte, ne, dann passiert dem, der da beschuldigt hat, ja nichts. Und die Kosten davon, die würden ja dann ISPs und Website-Creator bezahlen. So, also im Wesentlichen ist mal wieder ganz klar, was das wird. Das gibt mal wieder einer Gruppe von Leuten, die Macht in die Hand andere Leute ohne irgendwelche eigenen Risiken zu bestrafen. Und das kann dann natürlich locker flockig missbraucht werden. Ja, also, und ich vermute mal Cory Doctorow, einfach mal so wild aus dem Bauch heraus, boing, boing, ne, Three Strikes, das kann eigentlich nur Cory Doctorow sein. Und wie er nämlich schon mal in der Vergangenheit gezeigt hat, Universal Music würde niemals auf das Gesetz eingehen, wenn das dann auch andersrum schneiden könnte. Ja, weil dann wären alle neuseeländischen Büros von Universal plötzlich aus dem Internet gekegelt, wenn die drei falsche Anschuldigungen machen. Aber, schlicht und ergreifend, das ist wieder der gleiche dämliche Scheiß. Es wird dreimal angeschuldigt und dann wird das Internet abgeknipst, und zwar dem gesamten Haushalt. Naja, ich meine, Internet abknipsen mag ja äußerst kompliziert sein, weil man sich einen Internetzugang einfach billig irgendwo anders käuflich erwerben kann. Auch in anonym, aber es ist trotzdem einfach mal scheiße. Außerdem, es gibt immerhin ein paar Fortschritte. Jetzt muss die Schuld einem Copyright Tribunal gezeigt werden. Und die Definition von ISP wurde runtergebrochen. Jetzt sind nicht mehr Universitäten, Arbeitgeber und andere Institutionen, die Internetzugang mit anbieten, drin. Und Rechteinhaber müssen eine unbezeichnete Gebühr für Beschwerden bezahlen. So. Dann gibt es mal wieder was Neues aus dem All, beziehungsweise eben gerade noch nicht aus dem All. STS-130 Endeavour ist nämlich am vergangenen Freitag von der Orbiter Processing Facility ins Vehicle Assembly Building umgezogen. Das war der schicke Rollover. In den nächsten 2 Wochen hatte ich mir aufgeschrieben, hat aber nur eine Woche gedauert. Keine Ahnung, wo die 2 herkamen. Also jedenfalls ist Endeavour dann schon an den Stack angebaut worden und steht da jetzt und wird jetzt bis, was war das, 6. Januar da stehen bleiben. Dann gibt es einen RMS-Fehler. Ars Technica hat berichtet in Office 2003. RMS, Rights Management Service, ist ein Zertifikat versteckt, was gerade mal abgelaufen ist. Damit lassen sich jetzt RMS-geschützte Dokumente in den 2003er Anwendungen gar nicht mehr öffnen. Ich meine, ist auch eine Art von Sicherheit. So ähnlich wie der lustige Fehler, der dafür gesorgt hat, dass die 3D-Vorführungen von Avatar am Mittwoch nicht funktioniert haben, wenn die in digital laufen sollten, weil irgendwelche Zertifikate nicht funktioniert haben. Und iPhone Stockholm Ein Analyst meint, das AT- und T-Netz, das wäre ja gar nicht so schlimm, sondern das wäre alles nur die Schuld des bösen iPhone und dessen Anwender würden alle unter dem Stockholm-Syndrom leiden. Na, Stockholm-Syndrom ist die Geschichte, wo sich Entführte mit ihren Entführern identifizieren und für die sprechen, obwohl sie das ja eigentlich gar nicht sollten. Dummerweise gibt's da bei diesem Analyst das klitzewinzige Problem, dass die Beschwerden nur aus USA regnen. Es gibt praktisch keine Beschwerden über nicht funktionierende Netzwerke außerhalb von USA. Na, also wenn es doch am bösen, bösen iPhone liegen würde, ist die Frage, warum gibt's das böse, böse iPhone in schlimm nur in USA? Was ist an dem USA-iPhone anders als an den iPhones, die überall sonst verkauft werden? Offiziell gar nichts. Na? Ja, Stockholm, da gibt's auch eine heiße Meldung. Eine kostenlose Studie der dänischen Firma Strandkonsult, die populäre Meinungen über das iPhone korrigieren soll. Ja, also da gibt's auch eine heiße Meldung und Reaktionen, die waren vermutlich heftig, schreibt Heise. Jedenfalls haben sie das Unternehmen veranlasst, eine psychologische Betrachtung anzustellen. In ihr kommt es zu der Schlussfolgerung, iPhone-Fans zeigten Symptome des Stockholm-Syndroms. 20 Mängel an iPhones, die dessen Anhänger ihrer Meinung nach nicht wahrnehmen wollen. Dazu gehören unter anderem das Fehlen von Java und MMS-Versand. Komisch, MMS-Versand gibt's doch, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das liegt dann im Zweifelsfall eher an AT&T, wenn es das nicht gibt. Die Unmöglichkeit des Akkuwechsels sowie die Kontrolle Ablass auf über die auf dem Gerät installierbaren Anwendungen. iPhone-Anhänger verteidigten Apple gegen die Kritik an diesen Defekten, ähnlich wie die Stockholmer Gefangenen. Ihre Geiselnehmer argumentieren die Berater. So, dann, das heißt, da darf nicht mehr. Da gibt's ein Urteil eines kalifornischen Richters. Der hat nämlich eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen Seista erlaubt, unterschrieben. Die hat er genehmigt. Also jedenfalls darf Seista keine Rechner mit einem Mac OS drauf mehr verkaufen. Ohne Genehmigung durch den Rechteinhaber. Und außerdem darf Seista keinen anderen Personen dabei unterstützend helfen, Apples Urheberrecht an Mac OS X zu verletzen. Und kein Produkt anbieten, das die technologischen Vorkehrungen umgeht, welche Mac OS X an die von Apple gefertigten Computer bindet. Seista bleibt bis zum 31. Dezember Zeit, um sich den Anordnungen zu fügen. Wobei das Unternehmen sowieso schon gar keine Rechner mehr seit Anfang Dezember verkauft. Ja. Irgendwie wird das gerade ernsthaft kalt. Das LHC hat übrigens eine Pause eingelegt. Meldung vom 16.12. 18.17 Uhr. That's it, folks. See you all next year. Wäre an sich nicht weiter auffällig, wenn nicht gleichzeitig in der Kühlungsübersicht plötzlich angefangen hätte, überall rote Segmente aufzutauchen. Inzwischen sind da einige Magnete bei 3 Kelvin. Will heißen, im LHC hat irgendjemand die Kühlung abgeschaltet. Was dann wiederum heißt, dass es da eine Weile dauern wird, bis da mal wieder Protonen durch die Gegend fliegen und dann auch aufeinander knallen können. Oder anders ausgedrückt, der Weltuntergang passiert dann schon wieder nicht. Soweit ich das mitgekriegt habe, steht jetzt als nächstes sowieso erstmal Access to the Tunnel an. Was im Wesentlichen heißt, dass das erklären könnte, warum es da gerade warm wird. Weil die nämlich bewusst die Kühlung abgeschaltet haben könnten. Aber ja. So, dann gab es noch die Meldung, die MS-Browser-Auswahl wäre okay. Die EU-Kommission akzeptiert laut Mitteilung Microsofts Angebot, Downloads alternativer Browser in einem Auswahlfenster zu ermöglichen. Sie erklärte am heutigen Mittwoch in Brüssel die Zugeständnisse des Softwarekonzerns für rechtsverbindlich und stellte damit ein Wettbewerbsverfahren ein. Die für Wettbewerb zuständige Kommissarin Nelly Kroes sagte, von der Entscheidung würden nicht nur Millionen Europäer profitieren, sondern auch die Anbieter von Webbrowsern. Diese würden mehr Anreize für technische Verbesserungen gegeben. Hä? Microsoft ist nun dazu verpflichtet, 5 Jahre lang über sein Windows-Update für die Betriebssysteme Windows XP, Vista und Windows 6.1.7 steht da, ein Auswahlfenster bereitzustellen, in dem die Nutzer einen Webbrowser neben dem Internet Explorer oder als Ersatz für ihn zum Download und zur Installation anklicken können. Computerhersteller sollen in der Lage sein, den Internet Explorer zu deaktivieren und den Nutzern stattdessen einen anderen Web-Browser als Standard anzubieten. Ja, das Auswahlfenster enthält in der Programmtitelzeile das Symbol des Internet Exploiter. Wie aus einer Abbildung von Microsoft hervorgeht, offenbar hat es die EU-Kommission dabei belassen, obwohl sich die Microsoft-Konkurrenz daran gestört hat. Bla und so weiter, bla bla. Also Microsoft hat jetzt mit der Browserauswahl gewonnen quasi. Dann gab es noch den Ratingen-Stunt. Der US-Internetdienstleister Google soll künftig für jeden Kilometer Straße, den er in der Stadt Ratingen bei Düsseldorf fotografiert, 20 Euro zahlen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Stadtrat mit Mehrheit, teilte eine Sprecherin am heutigen Mittwoch mit, ist auch eine heiße Meldung, und bestätigte damit Medienberichte, da das Abfotografieren von Straßenzügen durch das Unternehmen Google Street View rechtlich nicht zu verhindern sei, verlange die Stadt nun eine Sondernutzungsgebühr. Beim Befahren für die Datenerhebung durch fotografische Erfassung des gesamten Stadtgebietes handle es sich um eine Sondernutzung im Sinne des § 18 Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen. Diese sei genehmigungsbedürftig. Bei 309 Kilometern kommunaler Straßen müsste Google nach Berechnungen der Stadt eine Gebühr von 6.180 Euro zahlen. Allerdings sei die Abgrenzung von gebührenbefreitem Gemeingebrauch und einer Sondernutzung im Falle Google Street View rechtlich nicht unumstritten und bislang von der Rechtsprechung noch ungeklärt, hieß es weiter in der Beschlussvorlage. Alle hierzu vertretenen Auffassungen können durchaus respektable Argumente vorbringen, daher besteht im Falle einer Klage der Firma Google Street View ein prozessuales Risiko. Die Firma heißt Google und nicht Google Street View, aber egal. Für Ratingen sei aktuell zwar noch kein Abfotografieren von Straßen vorgesehen, allerdings sei dies früher oder später zu erwarten, hieß es in der Beschlussvorlage des Stadtrats. Ähnliche Vorhaben von konkurrierenden Firmen könnten ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Dann gab es da ein Stückchen später noch ein Update. Google wies die Ansprüche des Stadtrats zurück. Die Fotoaufnahmen für Street View werden bei der regulären Teilnahme am Straßenverkehr angefertigt, sagte Lena Wagner, Pressesprecherin von Google Deutschland laut dpa. Die Fahrer der Fahrzeuge, die für das Anfertigen der Fotoaufnahmen eingesetzt werden, hielten sich an die geltenden Straßenverkehrsvorschriften. Die Fahrzeuge bewegten sich bei den Aufnahmen im regulären Straßenverkehr im Rahmen des sogenannten Gemeingebrauchs und ohne diesen zu behindern. Daher liege auch keine Sondernutzung vor. Also Google sagt im Wesentlichen, wir fahren doch nur wie ganz normale Autos da lang und filmen dabei halt. Weiß gar nicht, was ihr habt. So, und die Frage, die sich mir dabei aufgedrängt hat, ist ja bekannt, dass es jetzt schon Datenbanken gibt von allen Häusern. Ob denn Ratingen nachträglich auch die noch wieder besteuern will? Weil natürlich nicht. Na, sonst hätte man das ja irgendwo auch mal vernehmen können. Und diese Datenbanken, die bestehen nachweislich schon. Die sind nur geheim, beziehungsweise geheim sind sie nicht, aber man muss Geld bezahlen, um in die reinglotzen zu dürfen. Na, oder anders ausgedrückt, es gibt das, was Google jetzt öffentlich macht, schon längst. Was dann die Frage aufwirft, warum das, was Google jetzt macht, irgendwas anderes sein soll, als was alle anderen gemacht haben. Aber ja. Dann gibt es da noch den Microplurk. Microsoft hatte einen Microblogging-Service Youku gemacht. Und zwar für MSN China. Und Plurk fand sich da irgendwie geklaut drin. Also das sah wohl irgendwie so aus, dass das genau derselbe Seitenaufbau und genau derselbe Code gewesen wäre. Und Microsoft hat sich dann auch offiziell dazu geäußert und offiziell entschuldigt, dass sie Plurks Code geklaut hätten. Und das Startup, das will allerdings noch nicht sagen, ob sie denn nicht vielleicht doch nochmal irgendwie vor Gericht ziehen. Die denken da irgendwie immer noch drüber nach, was sie denn da nun machen wollen. Ja, also im Wesentlichen, Microsoft akzeptiert die Verantwortung, aber sie wollen da kein Geld für bezahlen. Weil, irgendwie... Earlier this week, Plurk accused Microsoft of stealing about 80% of its code to create the microblog Juku for MSN China. Und, Microsoft hat dann die Seite ganz fix mal wieder aus dem Netz entfernt, nachdem denen auch aufgefallen ist. Ups, da haben wir wohl tatsächlich uns irgendwo fremd bedient. Uns ist auch aufgefallen, wie schlimm. Und bisher hat Microsoft nur zugegeben, dass eine Portion des Codes, den sie angeboten haben, tatsächlich kopiert war. Und hat da allerdings einen Verkäufer für beschuldigt. etwas, eine clear violation of the vendor's contract with the MSN China joint venture and equally inconsistent with Microsoft's policies respecting intellectual property wäre. Also Microsoft, die Firma, die auf jeden Raubmordkopierer eintreten will, wurde dabei erwischt, wie sie selber geraubmord kopiert hat. Und ihre offizielle Reaktion ist, oh, ups, der da war's. Ja, toll. Da hat Plurk auch noch erklärt, naja, sie gibt's erst 2 Jahre, aber sie haben immer noch kein Marketing-Department oder ein Sales-Department. Aber es gäbe alles Kapital, was sie haben, das würde in die Entwicklung gestopft werden. Und ganz toll, also im Wesentlichen. Ja, und Microsoft hat da also riesiges Marketingbudget und so weiter etc. Also jedenfalls, Microsoft wurde dabei ertappt, wie sie eine Webseite selber geklaut haben, bei sich offiziell als Eigenentwicklung verkauft haben und wie die Original-Webseite sich dagegen wehrt, was jetzt dann die Frage aufwirft, ob es da noch weitere Konsequenzen draus gibt. Aber noch nicht. So, und dann würde ich sagen, haben wir es hier. Werfen einen Blick in die Musikecke, wo sich Rhonda Lawrence versteckt mit dem 2. Titel des Albums Movement in the Moment. Der trägt den Titel Wandering, ist 4 Minuten 41 lang, inklusive Magnatune Outro, stammt von Magnatune und wird gefolgt von einem interessanten Einwurf aus Buzz Out Loud 1117. Use the Wave! Ja, so. Klick. Klick, sagt der Touch. Und ich sag dann einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mir hier zuhören zu können. Das Wetter hat sich ja gerade ernsthaft verschlechtert. Aber nun ja. Immerhin habe ich es geschafft, heute doch noch was aufzunehmen. Da hatte ich ja nun nicht mehr mit gerechnet. Jetzt weiß ich nur nicht, wann ich den nächsten Podcast raushaue. Ich weiß, dass ich ihn mit Sicherheit nicht nächsten Freitag raushauen werde, weil da ist irgendwie Weihnachten. Könnte sein, dass der nächste Podcast irgendwas mit dem Chaos Communication Kongress zu tun haben könnte. Könnte aber auch sein, dass ich erst zum Jahresende irgendwie mal wieder einen Jahresrückblick schnitze oder vielleicht auch komplett das alles weglasse und den nächsten Podcast dann wieder als ganz normalen Podcast in ungefähr 2 Wochen raushaue. Das weiß ich noch nicht, weil lässt sich im Moment gerade alles so überhaupt nicht planen, was ich dann da machen wollen könnte. Das werde ich im Zweifelsfall ganz spontan entscheiden. Aber ja, bleibt einfach abonniert, dann kriegt ihr es mit. Oder folgt mir bei Twitter oder kommt regelmäßig auf der Webseite vorbei oder was weiß ich. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mir hier folgen zu können. Und viel Spaß mit, wie ist der Titel doch gleich? Mit Wandering von Rhonda Lawrence. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
On to the voicemails. This one comes from Richard, and he has what might be an ingenious idea for the whole CNN Twitter thing.
Hey, Buzz Crew. This is Richard from California. Yesterday, someone called in about CNN maybe having a rumors Twitter feed. Maybe what they could do is have the 140-character headline and then put in like a bit.ly or something. Then when you click it, it'll take you to a Google Doc or a Google Wave where the person is actually typing the story there, and you can see it as it's typed, so you can get it faster than if they'd have to type it and post it, save it, and do all that. Love the show. Bye.
Dude, that kid is calling from the future.
Yeah, seriously. Like,
Rupert, watch out.
I haven't used Wave in weeks.
Nope. Yeah,
but
no.
Maybe something like Wave eventually comes along that is more useful, or Wave does catch on, and this real-time writing of the story.
Exactly. Real-time reporting. Like, forget waiting for the Twitter update. That takes like 97 seconds.
I want to see the Twitter update being written.
Yep.
Oh!
Love it, Richard.
I love the idea that he just lives in the kind of world where he's just like, this should just totally be happening on a Wave.
Yeah, why aren't people using Wave?
Why are we waiting for this? Get it on a Wave already.
Wasting our time with this old-fashioned Twitter stuff.
What I had for lunch is so important that you need to know about it as I'm eating it.
That's practically the only description of a reason of a use of Google Wave that I have found at all compelling or understandable, actually.
This one?
Yeah,
I think Richard kind of understands Google Wave, unlike everyone else. All right, let's move on.